Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alt und Spiele. Folge 21 ist es tatsächlich und wir sprechen ja über das Spiel eigentlich dieses Jahr, was glaube ich so eines der ist, auf das alle warten, oder?
Ja, durchaus. Auf jeden Fall. Wir warten auf jeden Fall drauf, beziehungsweise wir warten nicht mehr. Ne? Wir durften es nämlich vorab spielen und werden euch hier unsere ersten flüchtigen Eindrücke der ersten paar Stunden dieses beeindruckenden Spiels schildern.
Genau, wir, das sind natürlich Tobi Wienke, meine Wenigkeit und
Andreas Garbe, meine Wenigkeit. Also Frankfurt in the house und
Erkrath ist auch in the house. Und so, Flasche Altbier wird geöffnet. Schumacher Alt trinke ich am heutigen Abend. Was trinkst du? Wieder mal Apfelschorle.
Ja, gar nichts sogar. Also ich bin hier der Totalverweigerer. Aber wo wir hier natürlich dem Altbier wenigstens ideell frönen, da haben wir einen kleinen Gruß an die Kollegen von Auf ein Bier. Also lieber Herr Peschke, es mag viele Gaming-Podcasts geben und geben dürfen, die sich mit Bier beschäftigen, ja. Aber Altbier, da kann es leider nur einen geben. Also das lasst ihr mal schön sein. Ich habe euren Post gesehen. Und ihr wollt nicht, dass ich mal bei euch vorbeikomme, okay? Also Altbier, lasst uns das.
Okay, aber vielleicht können wir ja mal dann einen Bieraustausch machen. Wir schicken den Jungs mal eine Kiste Alt irgendwie und die schicken uns was, was sie gerne trinken. Da kann man ja vielleicht mal einen Crossover machen oder so, ganz verrückt.
Guck mal, ne, der 1,68 Meter große hier aus Frankfurt macht einen auf Mafia und du Rocker, du machst einen auf Versöhnlich. Das ist eine gute Idee. Okay, Herr Peschke, wir machen eine Biertransfusion.
Das ist eine hervorragende Idee, finde ich. Aber Bier ist ja bei uns nur das Nebenthema, denn wir sprechen heute über, ja, The Last of Us 2 tatsächlich. Ja. Wir dürfen jetzt drüber reden. Es ist Freitag, der 12. Juni, wenn diese Folge erscheint. Gestern Abend war die PlayStation 5-Präsentation. Die haben wir jetzt noch nicht in dieser Folge, denn die ist vorproduziert. Das sagen wir jetzt mal dazu. Aber wir sprechen über The Last of Us 2. Wir versuchen das möglichst spoilerfrei zu tun, deswegen seht es uns nach. Wenn ihr 100% sicher gehen wollt, dass ihr nicht gespoilert werdet, dann hört euch die Folge erst an, wenn ihr das Spiel angefangen habt. Aber wir werden uns Mühe geben, denn es soll ja auch hauptsächlich darum gehen, dass wir euch sagen, ich glaube, ihr werdet nicht enttäuscht einfach, oder?
Ja, absolut. Ja, ich bin auch sehr beeindruckt. Also ich habe jetzt, ich weiß nicht, ein paar Stunden gespielt. Du bist, glaube ich, deutlich weiter als ich schon. Aber ja, es macht einen unglaublichen Eindruck. Also mein allererster Eindruck, ich weiß nicht genau, wie es bei dir war, ich habe es gestartet und der allererste Eindruck ist, weil ich auch gerade sehr, sehr viel auf dem PC spiele und ich habe mir einen neuen Gaming-PC geholt. Also das heißt, ich kann alles aufdrehen, was da so in den Grafikeinstellungen drin ist. Mein erster Eindruck war einfach wow, es sieht unfassbar gut aus. Ich weiß nicht, was zur PlayStation 5 gezeigt werden sollen, was für Grafiken, ein paar haben wir ja schon gesehen, aber da fehlt einfach nichts. Das ist total, ich bin einfach total begeistert von den Grafiken. Du auch? Hat sich auch
umgehauen? Absolut, mich hat's weggeblasen, vor allen Dingen halt die Detailfülle der Mimiken. Also wie sich die Augen verdrehen, wie die zwinkern, wie die Falten im Gesicht sich bewegen. Also da ist eine Detailfülle da, wo ich dachte, Moment, spiele ich jetzt schon auf der Next Gen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dieses Spiel holt aus der PlayStation 4 tatsächlich alles raus und bringt sie auch an ihre Leistungsgrenzen. Also auch ich habe gemerkt, das hat man ja im Netz schon irgendwo hier und da mal aufgeschnappt. Also der Lüftung der PlayStation 4 ist bei diesem Spiel doch deutlich am Rödeln.
Ja, ist dir das aufgefallen? Also mir nicht so deutlich, aber ich hab eine Pro. Hast du eine normale?
Ich habe auch eine Pro. Also ich hab aber schon gemerkt, dass sie mehr ächzt, als wenn ich habe neulich Pac-Man gespielt, weil Pac-Man ja auch Geburtstag hatte. Da war sie nicht so laut, aber es ist jetzt nicht dramatisch. Also man merkt halt schon, dass sie ackert, wie sie es auch bei manchen Szenen bei God of War schon getan hat, aber diesmal doch ein bisschen mehr und ein bisschen länger. Aber nichtsdestotrotz, es ist wirklich optisch ein absoluter Leckerbissen. Und sie schaffen es halt auch, man ist sofort auch emotional wieder dabei. Also ich weiß, du hast gesagt, im ersten Teil warst du nicht so drin tatsächlich, Andreas, ne?
Den ersten Teil habe ich nicht so gespielt, so, ne? Also den habe ich auch gar nicht präsent, muss ich gestehen. Da hatte ich irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht war ich in der Umbruchzeit irgendwie gerade redaktionell. Auf jeden Fall, ich habe ihn gar nicht groß gespielt und habe auch keine Erinnerung dran. Deswegen bin ich quasi ganz frisch an dieses Spiel. Und ja, du hast recht, man ist drin. Das ist total interessant. Ich meine, im Grunde genommen geht es um ein Spiel, was das Setting ist altbewährt und ist fast schon Klischee. Ja, also Pandemie und die Menschheit verteidigt sich gegen Zombies. Aber das Spiel ist so anders und geht das Setting so anders an, weil es fängt an mit ganz ruhigen, emotionalen Momenten. Ganz toller Moment, das ist ja kein Spoiler, weil das ist ja eine der ersten Szenen dann direkt. Da wird Gitarre gespielt, ja. Und zwar ein ganz ruhiges, leises Lied und das auch relativ lang. Man fängt das an, interaktiv, und dann geht das über in so eine Cutscene. Und das ist einfach ein ganz toller Moment, so ein ruhiger, reflektierender, emotionaler Moment. Und ich weiß gar nicht, wie lange man braucht, bis man den ersten Zombie sieht, aber es dauert relativ lange. Und ich habe so das Gefühl, die Zombies sind sowieso überhaupt nur Mittel zum Zweck und die ganze Story der Pandemie ist nur Mittel zum Zweck. Es geht um ganz andere Geschichten.
Absolut richtig. Und vor allen Dingen halt auch das Interaktive der Gitarre spielen, also dass das Touchpad des Controllers nochmal zum Einsatz kommt, bevor die Generation Konsole sich verabschiedet. Auch ein ganz schöner Schachzug der Macher tatsächlich. Aber du hast recht, es ist tatsächlich dieser emotionale Moment irgendwie, und das war ja auch das, was Teil 1 so ausgemacht hat, diese Emotionalität. Und das ist ja genau das Ding, also in Teil 1, das ist ja die Reise von Ellie und Joel, die gemeinsam durch die USA reisen, weil Ellie immun ist gegen die Infektion mit diesem Pilz, es sind ja keine Zombies tatsächlich, die Menschen werden ja von einem Pilz befallen, der sie verwandelt und ihr die Kontrolle übernimmt. Übrigens angelehnt an einen echten Pilz, den es tatsächlich in der Biologie gibt, der Ameisen befällt und die Ameisen dann so lenkt, dass sie zu irgendeiner Stelle gehen, wo dann dieser Pilz sich vermehren kann tatsächlich. Also dieser Pilz, der im Spiel Menschen befällt, den gibt es, der hat ein reales Vorbild, sagen wir mal so. Und das ist genau die Sache. Also genau wie im ersten Teil, wo halt diese Infektion, diese Pandemie, diese Geschichte ja dann auch Staatsmacht und so weiter und so fort auslöst. Das wird jetzt auch in Teil 2 dann wieder hervorragend ausgeführt. Er knüpft übrigens nahtlos an Teil 1 an. Also es liegen ein paar Jahre zwischen Teil 1 und Teil 2. Allerdings so ein bisschen... Ja. 4 Jahre, genau, richtig.
4 Jahre später kommt man.
Genau, 4 Jahre später. Wir erinnern uns, am Ende ist Ellie mit Joel in Jackson gelandet, einer befreiten Stadt oder einer Stadt, wo Menschen leben und sich gegen die Infizierten zur Wehr setzen, zusammen mit Joels Bruder Tommy. Ja, und da fängt das Spiel dann auch wieder an. Ne? Und es hat so ein bisschen so eine Western-Romantik, fand ich, ganz am Anfang. Mhm. Oder?
Ja, das stimmt. Ja, ein guter Punkt, weil man reitet da so mit seinem Pferd, das ist so eine der ersten Szenen und da denkt man unweigerlich an Rockstar, ne?
Und, genau.
Ja, genau.
Absolut. Auch dieses ganze Setting, also diese Stadt mit den Hütten und die Pferde, die vor der Tür stehen, dass die Straßen halt matschig sind und so. Das sieht aus wie einem Western tatsächlich. Ja. Also natürlich auch die ganze Optik, klar, sie tragen Cowboyhüte, sie tragen Pelzmantel, sie reiten. Das ist natürlich alles sehr große Wildwest-Thematik. Und dazu kommt halt einfach diese Emotionalität, die halt auch einfach durch die Grafik und durch den Soundtrack einfach komplett rübergebracht wird.
Ja.
Jetzt hast du ja, Andreas, den ersten Teil nicht mehr präsent und bist jetzt in den zweiten eingestiegen. Jetzt immer die Frage, bist du gut reingekommen oder hattest du Startschwierigkeiten, weil du nicht wusstest, worum es in Teil 1 ging?
Nee, überhaupt nicht. Ich fand das sehr gut gelöst. Also man hat ja so einen kurzen Flashback, der anscheinend eben, wie gesagt, jetzt kann ich ja nur mutmaßen, aber das wirst du gleich bestätigen oder verneinen, also der sozusagen eben die Vorgeschichte kurz zusammenfasst, dass man eben gesagt bekommt, ja, die Ellie war immun und sollte quasi für die gute Sache, für die Gesellschaft geopfert werden. Aus ihr hätte man eben eine Art Antiserum synthetisieren können für alle. Bei diesem Vorgang wäre sie aber gestorben und Joel hat sie befreit. Ne? Das wird so erklärt, das erzählt er eben so seinem Freund und während dieses Ritz auch. Und genau, und dann kommt auf einmal 4 Jahre später und dann beginnt im Grunde genommen erst wirklich das Spiel. Aber das fand ich gut, es ist auch nicht besonders lang, man ist relativ schnell dann eben in der Gegenwart. Aber ich hatte das Gefühl, okay, der Hintergrund der Story ist mir jetzt bekannt. Und ganz interessant finde ich auch, dass das Spiel ja dir sofort den Eindruck vermittelt, dass zwischen Ellie und Joel, dass es da durchaus auch Spannungen gab. Ne? Die sind auch gar nicht zusammen. Man spielt so sozusagen, die sind sozusagen nicht zusammen in einer Szene.
Genau.
Und die eine der ersten Szenen mit Ellie ist eben die, wo sie auch erzählt, jemandem anderes erzählt, dass ja, auch mit Joel irgendwie da, keine Ahnung, da gibt es gerade Verstimmung. Also das finde ich ganz, ganz interessant. Also da merkt man gleich, okay, so beginnt jetzt hier diese neue Geschichte.
Genau, richtig. Und ich muss dich an zwei Stellen kurz korrigieren. Bitte. Du sagtest, sein Freund Tommy ist tatsächlich Joels Bruder. Der spielt im Vorgängerspiel halt auch eine Rolle. Die haben sich da so ein bisschen zerstritten, die beiden Brüder. Denn Tommy war beim Widerstand, den Fireflies tatsächlich. Also beim Widerstand gegen die Staatsräson. Und dadurch haben sich die beiden zerstritten und sind aber am Ende dann wieder zusammengefunden. Und genau, und das Ding ist ja, wie du sagtest, Joel hat Ellie nicht geopfert für ein Heilmittel, aber gegen Ellies Willen. Ellie wollte sich tatsächlich opfern, weil sie das einer Freundin versprochen hat. Das ist übrigens eine Szene, die man im Add-on zum ersten Teil sehen kann. Ah. Da gibt es ja so einen Zusatzinhalt, den man übrigens, wenn man den ersten Teil schon gespielt hat oder auch noch nicht gespielt hat, diesen Zusatzinhalt sollte man auf jeden Fall spielen. Der dauert auch nur 2 Stündchen irgendwie, aber der ist nochmal sehr viel Charaktertiefe drin. Und jedenfalls hat er das ja gegen den Willen gemacht, aber Ellie weiß es nicht. Er hat Ellie angelogen, indem er ihr sagte, so, es hätte nicht geklappt mit dem Heilmittel und so weiter. Und das ist so ein bisschen auch so eine Diskrepanz, die mich am Ende von Teil 1 so ein bisschen mit offenem Mund zurückgelassen hat, weil ich das arschig von ihm fand, dass er sie da angelogen hat. Denn das ist ja eine Vater-Tochter-Beziehung im Grunde genommen, die beiden haben.
Ja, ja, ja. Auch wenn sie nicht miteinander verwandt sind, aber letztlich, ne, sie haben sich so in diesen Rollen gefunden, ja.
Genau. Mhm. Kommt ja daher, ne, im ersten Teil ganz am Anfang stirbt die echte Tochter von Joel. Also das ist der Opening-Szene sozusagen in Teil 1. Und ein paar Jahre später irgendwie begegnet dann Joel Ellie und dann gibt es da tatsächlich so eine Vater-Tochter-Beziehung. Und ja, diese Emotionalität, die bekommen die Jungs von Naughty Dog halt in The Last of Us wieder sehr, sehr genial hin.
Ja, absolut. Also auch eine unglaublich filmreife Inszenierung, was zum Beispiel so Kamerafahrten betrifft, Schärfenverlagerungen und so. Also ich meine, natürlich, das gibt's seit vielen Jahren auch eben sehr gekonnt in vielen Videospielen. Aber hier finde ich nochmal, also es geht alles so gut Hand in Hand, finde ich. So eine ganz ruhige und teilweise ungewöhnliche Kameraführung mit eben der ruhigen Geschichte und eben dem Schwerpunkt auf Emotionalität zwischen den Figuren, das passt alles so gut zusammen. Und eben dieser ganz ruhige Anfang, der ist auch, das finde ich total spannend, weil es eben kein Spiel ist, was so schreit, hallo, ich bin Actionspiel. Ja? Mhm. Das ist ja der normale Anfang, du gibst dem Spieler gleich irgendwie erstmal Futter, und der kann sich mit allem austoben und dann nimmt man irgendwie das erstmal alles wieder zurück und so peu à peu arbeitet er sich dann so weit, dass er eben wieder alle Funktionen hat, eben alle möglichen Action Mittel, ja, Waffen oder was auch immer. Und dieses Spiel halt überhaupt nicht. Das ist mutig und sagt von Anfang an, ich erzähle eine ruhige Geschichte über zwischenmenschliche Beziehungen, natürlich in diesem Setting, aber das Setting ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Das finde ich toll.
Genau, richtig. Das wird sich dann im Laufe des Spiels natürlich noch ändern. Also es bleibt definitiv nicht so ruhig. Es wird brutal und blutig. Ja. Und das ist halt tatsächlich die Sache. Denn, wie sagen wir das? Es wird ein blutiger Feldzug. Sagen wir es mal so. Ich glaube, das kann man sagen, ohne wirklich zu spoilern irgendwie. Und da passiert eine ganze Menge. Und gerade das Zwischenmenschliche ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, dass da können wir auch drüber sprechen, denn es geht auch um Liebe ein bisschen.
Direkt
schon am Anfang.
Ja, und ich weiß gar nicht, wen ich jetzt hier zitiere oder kopiere vielmehr. Ganz interessant eben ist, dass es beginnt gleich mit einer mit der Erwähnung einer Szene in dieser Kneipe, die übrigens wie ein Saloon aussieht, also auch das eher Cowboy-lastig, wo eben die Ellie mit einer anderen jungen Frau eben vor allen geknutscht hat. Und das ist eben so eine für beide irgendwie erstmal so peinliche Sache, die es jetzt aufzuarbeiten gilt. Die begegnen einander dann wieder. Also von dieser Szene sieht man nichts, die wird nur erwähnt. Und die begegnen einander dann und müssen dann, das kennt ja jeder Mensch, mit dieser Peinlichkeit, oh, wer erwähnt es jetzt zuerst und wie reden wir jetzt drüber und so, damit müssen die umgehen. Und das ist auch ein toller Moment, weil es halt auch so überhaupt nichts mit diesem ganzen Setting zu tun hat, sondern einfach nur zwei junge Frauen, denen etwas passiert ist, was durchaus sehr realistisch ist und passieren kann, passiert ist und damit müssen sie jetzt umgehen. Also diese Peinlichkeit, das ist etwas sehr Menschliches, etwas ganz Natürliches, also auch sehr Realistisches. Also das kennt jeder. Da muss man keinen Zombie zugesehen haben, ne?
Ja, genau das. Also dieses Ding, du hast auf einer Party mit irgendwem rumgeknutscht und alle haben das gesehen und am nächsten Morgen begegnest du demjenigen wieder.
Ja.
Und das Schöne ist, das ist so unaufgeregt. Es ist tatsächlich so dieses Ding dieser homosexuellen Liebesbeziehung, ja, die da aufflammt, das wird mit einer Normalität erzählt, wie man sie sich wünschen würde, wie man sie sich in der echten Welt, ja, wünschen würde. Denn es geht gar nicht darum, irgendwie, dass das irgendwie anrüchig ist, dass sich da zwei Frauen küssen. Ja. Und dann wird der Kuss auch gezeigt tatsächlich, den hat man ja auch schon im Spoiler auf der E3 im vergangenen Jahr gesehen.
Ja.
Und da wird mit einer Leidenschaft zwischen zwei virtuellen Figuren geküsst, die absolut emotional wunderschön ist. Und wie gesagt, dass dieses ganze Thema Homosexualität, was in Teil 1 auch schon mal eine Rolle war tatsächlich, dass das auch jetzt in Teil 2 wieder so normal erzählt wird. Eigentlich blöd, dass man das so sagen muss, aber das ist halt schon nach wie vor außergewöhnlich.
Das stimmt, tatsächlich.
In einer Welt, wo sich manche Gamer darüber aufregen, wenn man weibliche Soldaten spielen kann.
Ja, absolut. Oh weh, oh ja, ja. Nee, absolut. Genau, siehst du, hätte ich dir sozusagen diese These geklaut. Denn das wollte ich gerade noch sagen. Genau, dieser Kuss zwischen zwei Frauen wird gar nicht an sich, also es wird nicht thematisiert, dass es ein Kuss zwischen zwei Frauen ist. Im Gegenteil, er wird einfach als ein Kuss dargestellt, als eine ganz normale Sache, die halt einfach mal so passiert ist. Weil es den beiden auch irgendwie unangenehm ist und weil vorher sie mit eben jungen Männern spricht und auch da geht es um Beziehungen, wird sie auch gar nicht irgendwie, also es bekommt gar kein Label, so wie das ist jetzt LGBT oder das ist jetzt eben eine lesbische Szene. Es ist einfach dazu gekommen, es sind da Menschen, die da zusammenleben, es ist einfach dazu gekommen und das Wunderschöne ist, genau wie du sagst, es wird nicht thematisiert, es ist einfach ganz natürlich und du hast vollkommen recht, genau so muss man sowas zeigen. Das wäre eben wünschenswert. Ja.
Genau. Gut, es wird ein Hauch thematisiert, weil es gab wohl, während dieses Kusses hat sich wohl irgendwer im Saloon, ich glaube, der Wirt irgendwie blöd verhalten und da kam es dann zu einem Konflikt und der versucht sich so ein bisschen zu entschuldigen. Aber auch das wirkt halt jetzt nicht so, das ist halt dann echt so eine Sichtweise nach dem Motto, der alte weiße Mann hat sich daran auch nicht gewöhnt, so ein bisschen irgendwie. Und das ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön erzählt und auch, dass da dann noch ein Konflikt entsteht mit dem eigentlichen Freund dieser Freundin, Dina und so weiter und so fort. Und das ist wirklich sehr schön. Hatten wir in Teil 1 auch schon. Da gibt es, ich weiß nicht mehr, in welchem Kapitel das war, da begegnet man einem anderen Typen und der trauert halt auch um seinen Lebensgefährten. Also da ist es eine männlich-homosexuelle Beziehung, die auch thematisiert wird. Ellies Homosexualität ist dann in dem Add-on tatsächlich auch ein Thema. Also wird erzählt, dass es das halt gibt, so, aber halt auch völlig normal. Und das zieht sich auch in anderen Szenen des Spiels. Also diese Gesellschaft ist halt so normal, dass das halt ganz normal stattfindet, auch in manchen anderen Dingen, die man so findet, in den Briefen, die man nimmt und so weiter. Und das ist wirklich etwas, was dieses Spiel, ich will jetzt nicht Pionierarbeit sagen, aber es ist ein sehr großer Mainstream-Titel, der dieses Ding so thematisiert irgendwie. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut.
Absolut, ja. Denn ich meine, ne, es ist noch nicht so lange her, da hat uns irgendwie Gamergate noch großartig beschäftigt und also insofern, da ist durchaus Überzeugungsarbeit noch zu leisten in vielen Teilen, in einigen Teilen der Szene, ne?
Ja, absolut. Absolut richtig, absolut richtig. Ja. Was so ein bisschen an Teil 2 auch anders ist als an Teil 1, es hat mehr Platz. Also es ist keine richtig große Open World, aber es ist deutlich open worldiger als Teil 1. Man kann also viel mehr entdecken. Man reitet dann später auch noch nach Seattle. Die Stadt ist ja so ein bisschen kaputt und sehr viel überwuchert. Man sieht sehr viel Grün. Das hat man ja auch im Teil 1 in Salt Lake City schon gesehen. Mhm. Ist jetzt noch ein bisschen mehr. Die Natur hat sich da die Stadt auch zurückgeholt. Man kann aber da große Teile der Stadt auch so ein bisschen frei erkunden. Also man kann natürlich einfach straight Story spielen. Okay, ich gehe jetzt dahin, ich löse jetzt das Rätsel, ich mache jetzt das weiter. Du kannst aber auch dich so ein bisschen umgucken und dann Dinge entdecken. Und ich habe mich selber dabei erwischt. Also klar, zum einen looten. Es ist ein Apokalypse-Spiel. Man muss immer looten. Man braucht immer sein Material. Man muss genug Munition haben. Man muss genug Material haben, um Molotow-Cocktails zu basteln. Also auch diese Bastelgeschichten. Craften, genau wie es in Teil 1 schon gab, gibt es jetzt auch wieder. Ein bisschen anders, aber auch sehr gut gemacht. Und dann sind wir wieder bei der Detailfülle. Du kannst auch wieder an solchen Stationen deine Waffen upgraden. Es gibt dann wieder so Werkbänke, die du finden kannst. Nur das ist halt diesmal auch mit so einem Detailding. Da wird dann halt die Pistole komplett zerlegt und du siehst, wie da dann geputzt wird. Und das ist dann auch nochmal so ein Fortschritt. Das sind so Kleinigkeiten. Und es hat sich, also vom grundsätzlichen Gameplay her, hat sich eigentlich nicht so viel verändert tatsächlich. Und also ich kann jedem nur sagen, wenn ihr Teil 1 nicht gespielt habt, schon mal selber schuld. Das war damals, gilt ja als eines der besten PS3-Only-Spiele. Ich glaube, Teil 2 schickt sich jetzt an, vielleicht eines der besten Spiele der PlayStation 4 zu werden.
Ja, auf die letzten Tage. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ich meine, der Grund liegt natürlich auf der Hand, wo du sagst, eben exklusiv. Es kommt ja von Naughty Dog. Und Naughty Dog ist ja quasi gehört zu Sony, ne? Also diese Entwicklungen sind PlayStation exklusiv, die werden auf keiner anderen Plattform erscheinen. Und deswegen holen die auch das Maximum aus der Hardware raus. Wenn man so einen Cross-Plattform-Titel entwickelt, der soll auf der PlayStation laufen, auf der Xbox und auf dem PC, dann muss man natürlich das anpassen auf jede Plattform und im Grunde genommen darunter leidet dann die Performance auf jeder einzelnen Plattform so ein bisschen, weil man findet weitgehend so einen gemeinsamen Nenner. Aber wenn man exklusiv für eine Plattform entwickelt, dann kann so ein Titel viel besser aussehen, auch auf der Switch. Ja, die Exklusivtitel sind einfach viel besser als eben diese Cross-Plattform-Dinger. Und das gilt hier auch. Ja, auf jeden Fall. Also bisher das Beste, was ich auf der PlayStation 4 gesehen habe.
Ja, und dann ist die Frage, was soll jetzt für die PlayStation 5 kommen?
Ja, also, absolut.
Das ist genau das Ding. Aber gut, der erste Eindruck von The Last of Us 2, den wir euch heute schon mal mitgeben können, das ist einfach, also nicht nur der erste Eindruck, sondern das ist wirklich ein Spiel, also nicht nur, wer jetzt denkt, so, das ist blöde Zombie-Apokalypsen-Krempel, mag im ersten Blick vielleicht so sein, aber spätestens, wenn ihr es angeschmissen habt und die ersten 10 Minuten gespielt habt, merkt ihr, das ist es definitiv nicht. Also für mich eines der absolut großartigsten Spiele, und zwar wegen der Emotionalität und der Story. Jetzt ist es spielerisch, wird das Rad nicht neu erfunden oder so.
Gott bewahre. Ja, nee, gar nicht so, ne? Nee. Das macht das, was es macht, sehr gut, aber es ist nichts irgendwie furchtbar Originelles, auch wie man zum Beispiel jetzt an, wenn man länger an bestimmten Orten verweilt und sucht und sucht und sucht, dann findet man halt auch was. Mhm. Wenn man zum Beispiel an einer Stelle muss man einen Safe öffnen und dann muss man an anderer Stelle eben bestimmte Hinweise so verstehen, dass man daraus die Kombination sich zurechtlegt, die dann erkennt. Nee, das ist alles irgendwie relativ Standard, aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, dass da jetzt keine Innovation drin ist, weil eben für mich, was mich wirklich begeistert ist, ja, es ist eigentlich wie so ein Widerspruch, ne? Einerseits eben die Emotionalität und Zwischenmenschlichkeit und andererseits eben diese krasse Realität dieser Pandemie, dieser Infizierten, die einen bedrohen und eben, wie du auch sagst, diese wirklich, also kompromisslose Gewalt. Es ist schon ein Titel, der das USK-Label deutlich verdient. Die Szenen, wie man, ich will jetzt nicht Tötungsszenen sagen, weil das passt nicht, aber die Szenen, wie man sich dieser Infizierten entledigt, ja, die sind schon durchaus in gewissem Detail dargestellt und das ist schon ordentlich. Also ja, da könnte ich zum Beispiel jetzt im für meine Beiträge im ZDF nicht alles zeigen. Da würden mir die Jugendschützer aufs Dach steigen, glaube ich.
Nein, definitiv nicht. Also zumindest nicht vor 22 Uhr. Ne? So ist es. Ich glaube. Aber da muss man es nach 22 Uhr noch kennzeichnen und dann darf es auch in der Mediathek nicht so laufen und so weiter und so fort. Da muss man natürlich dann ein bisschen aufpassen, aber es ist, ja, ein Meisterwerk, kann man nicht anders sagen. Und Naughty Dog ist halt einfach, ja, die können es. Die können große Geschichten erzählen. Das haben sie bei Uncharted bewiesen und beweisen es jetzt bei Last of Us 1 haben sie es bewiesen und sie beweisen es auch bei Last of Us 2 wieder. Also das sind einfach tolle Geschichten, Hollywood-reif und mega gut.
Ja, und das ist ein guter Punkt. Lass uns doch mal kurz ein bisschen vergleichen, weil also bislang war nämlich Uncharted 4 eines meiner Lieblingsspiele auf der PS4. Mhm. Und wird es natürlich auch bleiben, ist klar. Also auch wegen unfassbar guter Grafiken, tollem Gameplay, aber letztlich auch, und da sehe ich eine Parallele, wegen ganz, ganz toller Figuren, wo auch ganz oft diese große, das große Narrativ, ich rette jetzt hier die Welt, was wir in Videospielen ja nun doch oft haben, wo das einfach mal total eingeklappt wird. Nimm allein, wie Uncharted 4 beginnt. Nathan Drake ist unter Wasser und muss da irgendwas machen und du denkst, der holt jetzt da irgendeinen Piratenschatz raus, ja, weil das erwartest du von ihm, das ist auch so ein bisschen Lara Croft, Indiana Jones Erwartung. Und wie beginnt das Spiel? Er holt da irgendwie Kupferkabel raus, weil er irgendeinen miesen Job hat, wo er eben für irgendeine Firma Kupfer aus irgendwie gesunkenen Booten oder so rettet, weil halt Kupfer auch was wert ist. Und das ist halt so geil, finde ich, ja. Du denkst, du bist in diesem Hollywood Piratenschatz-Ding drin und es gibt Kupferkabel und später im weiter in der Geschichte von Uncharted 4 gibt es auch diese Szene, wo es auf einmal um die Beziehung von Nathan zu seiner Frau geht und wo dann alles andere, du hast eben gerade 200 Fieslinge umgemäht, es geht irgendwie um wieder, ne, um Weltretten und so, aber auf einmal geht es um deren Beziehung. Sie taucht dann da auf, das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber sie taucht dann da auf einmal auf und es geht um die Beziehung der beiden. Und das macht Naughty Dog unfassbar gut, ne, diese Parallelität irgendwie, also das Runterholen auf wirklich realistische Szenarien, auf etwas, womit wir was anfangen können, weil ich meine, wer von uns rettet schon die Welt?
Ja, absolut richtig, zumal man muss auch sagen, es gibt ja immer noch eine Menge Videospiele und es ist auch durchaus legitim, die halt dann im Klischee verhaftet sind. So, während in Hollywood-Filmen irgendwie die Klischees mittlerweile, ne, wenn du einen Film Klischee siehst, gerade sowas, ne, denkst du halt so, oh, ja, ne, hab ich schon tausendmal gesehen. Da ist Hollywood ja schon tatsächlich weiter, Videospiele sind da noch in Klischees teilweise gefangen, aber Naughty Dog macht diesen Schritt halt, auch jetzt wieder bei The Last of Us 2 irgendwie und das ist halt mega gut. Ich meine, klar, es gibt dann auch, man merkt die Inspiration, klar. Ne? Man sieht auch bei The Last of Us 2 durchaus Szenen, wo man denkt, ah, das habe ich so ähnlich doch schon mal in dieser komischen Serie mit, da wo die Zombies Spicer genannt werden. The Walking Dead halt so ähnlich schon mal gesehen. Ja, ja, aber ja, mein Gott, natürlich, es geht halt um, ne, eine Art Zombies und da sind natürlich Parallelen immer gegeben. Das kann man ja nie ausschließen tatsächlich. Ja. Aber letztlich, es ist halt schon wirklich ja, grandioses Spiel. Und ich kann jedem nur raten, Leute, absolute Kaufempfehlung. Und wenn sich irgendwer von euch das kauft und sagt, er findet es total scheiße, dann kriegt er von mir sein Geld zurück.
aber in Altbier.
Ja, genau, in Altbier. Nein, also ich kann mir wirklich nur sehr schwer vorstellen, dass jemand das Spiel nicht mögen wird.
Ja, ja, absolut. Obwohl, also, was ich nochmal sagen will, es trifft ungewöhnliche Entscheidungen, es trifft mutige Entscheidungen, weil es eben auch so ruhig anfängt und eben nicht so, ich hol euch mal ab mit einer coolen Action-Szene und dann erst nehme ich mir Zeit und erzähle irgendwas in Ruhe. Nein, es fängt direkt mit der Ruhe an. Also das ist schon... Ja. Ungewöhnlich. Man muss, was soll ich sagen? Man muss offen an das Spiel rangehen und nicht sagen, egal, ich spiele jetzt mal hier das coole neue Plaisy-Game. Man muss sich drauf einlassen. Also es ist schon so ein bisschen, ja, was soll ich sagen? Es ist ein anspruchsvolles Spiel mit einer anspruchsvollen Geschichte und es hat so einen Touch-Arthouse-Movie, ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie der neueste Marvel-Film, den man sich da antut.
Nee, es ist halt eher, wenn du es mit Marvel-Filmen vergleichst, ist es vielleicht so ein bisschen, Gott, wie hieß der einfach nur Wolverine, der letzte Film mit Hugh Jackman und die hieß einfach nur Wolverine, ne? Der auch kein
Abs- ja, ich bin nicht so. Ja,
der auch aber, nee, gut, eben nicht ja. der Actionkracher ist so, der auch die Geschichte einer zwischenmenschlichen Beziehung erzählt, sehr emotional. So ähnlich kann man sich, glaube ich, wenn man The Last of Us 2 sich da drunter vorstellt, kann man das, glaube ich, so ähnlich tatsächlich wahrnehmen.
Ja. Nicht Spider-Man ist Wolverine. So.
Genau, richtig.
Oder?
Richtig.
Genau, nichts gegen genau. Spider-Man, aber ja. Ja,
ja, Spider-Man ist auch durchaus in Ordnung. Ja, und dann sind wir gespannt.
Avengers also, oder so, ne? Aber ja, genau. Ja,
ja. Ja, richtig, richtig. Ja, Avengers, ja, sind wir gespannt. wo wir gerade bei Marvel sind, ich glaube, Iron Man VR kommt auch noch dieses Jahr, ne?
Juli, ja, ich habe es gerade gelesen. Jetzt relativ bald im Juli, weil sie haben gerade irgendwie heute so ein Entwicklertagebuch veröffentlicht. Und irgendwie hatte ich im Kopf, ach Mensch, ich denke, das ist schon längst draußen. Aber nee, jetzt kommt es im Juli. Wir haben die bestimmt noch mal ganz gehörig dran gefeilt. Auf der Gamescom war es schon weitgehend fertig, hatte ich das Gefühl.
Genau, richtig, richtig. Die haben jetzt aber, es gibt auch eine kostenlose Demo aktuell, die man im PlayStation Store runterladen kann, wenn man eine PSVR hat. Da haben sie noch eine Menge reingesteckt, richtig. Ja,
ja.
Ja, ja, sind wir mal gespannt.
Ah, auf jeden Fall. Naja, okay. Ich meine, VR ist eh so mein Lieblingsthema. Da passiert noch einiges, glaube ich. Wer weiß, was Sony zur PlayStation 5 VR-technisch zeigt oder, Moment, oder gezeigt. Ja. Haben wird.
So,
ach Gott, ich bin da.
Weil wir sind ja, heute ist ja der Tag nach der PlayStation-Präsi. Also die Leute, die das jetzt hören, wissen schon, was in der PlayStation-Präsi war. Wir wissen es noch nicht, denn wir sind gleichzeitig in der Vergangenheit.
Wir müssen so tun, als ob wir es nicht wissen.
Genau. Du musst vierdimensional denken, Marty. Du musst lernen, vierdimensional zu denken. Ja, um Doc Brown zu zitieren.
Sehr gut. Ja, okay.
Großartig, okay. Ja, ja Freunde, das war so unser erster Blick auf The Last of Us Teil 2. Wir könnten noch viel mehr erzählen.
Wir dürfen nicht.
Wir dürfen nicht, aber ich will auch gar nicht. Denn es grassieren halt auch so viele Spoiler schon im Netz und so weiter, wo übrigens aber auch einer der Entwickler gesagt hat, dass viele der Spoiler gar nicht stimmen. Deswegen, versucht einfach möglichst spoilerfrei an dieses Spiel ranzugehen. Dann könnt ihr es so richtig, richtig genießen.
Ja, ja, ne? Absolut.
Gut.
Und das werdet ihr. Da habt ihr die Alt- und Spiele-Garantie.
Oh ja, die habt ihr definitiv von uns. ja, Freunde, bevor wir uns jetzt weiter um Kopf und Kragen reden, würde ich sagen, wir beenden das, denn wir bringen ja schon in wenigen Tagen die nächste Folge raus, wenn wir dann über die PlayStation 5-Präsentation sprechen werden, die heute schon gelaufen ist, aber über die wir erst morgen sprechen und dann nächste Woche schon eine neue Folge rausbringen.
Ich wünschte, ich hätte Bier getrunken, dann hätte ich deinen Satz verstanden.
Ich habe ihn selber nicht verstanden.
Werden, ja, genau. Ja.
Gegeben soll ihnen gegeben werden sollen sein. So.
Das ist Futur Gerundium 3 oder sowas, glaube ich. Ne? Ja, ja.
Das war ein Zitat aus Leben des Brian. Aber das ist nicht so dramatisch, lieber Andreas. Du kennst doch die Szene, wo diese ganzen Propheten da stehen irgendwie und der eine erzählt das von einer großen Verknüpfung, die verknüpft ist in einer Art Handwerkszeug. Der andere Prophet sagt, gegeben soll ihnen, gegeben soll gegeben werden. Sagt so, Brian und geht weg.
Okay. And a friend shall lose a friend hammer.
Ja. Du hast es auf Englisch geguckt. Okay, ich hab Monty Python nie auf Englisch geguckt.
Ja,
immer nur auf Deutsch.
Ja, naja, ich war ja mit 17, war ich ja dann in England und seitdem dann auf der Tonspur unterwegs. Aber stimmt natürlich, jetzt wo du sagst, schönes Zitat, ja.
Ja, eben. Ne? Gut.
Hey, du wolltest doch was sagen.
Ja.
Nee, sag doch. Ach, nee, war nicht wichtig.
Nee, auch nichts.
Doch, sag doch. Er
hat seinen Schuh verloren.
Ja, genau.
So Folge der Flasche.
Ja. Nein, die Sandale.
Oh, genau, richtig.
Sollten wir so den Podcast nicht auch machen? Dass wir irgendwie so, ja, ach nee, eigentlich wollen wir euch gar nicht mehr über The Last of Us 2 erzählen.
Nö, richtig. Genau. Ja, doch, wie gesagt. Und nein, wir können, ich möchte auch nicht. Ich möchte niemandem irgendwas wegnehmen, weil diese Spielerfahrung soll jeder selber machen und genauso emotional rangehen. Ich nehme nur eins, ich glaube, ein Fazit kann ich jetzt noch mitgeben. Es gab genau zwei Spiele in meinem Leben, die mich zu Tränen gerührt haben. Und eins davon ist The Last of Us 2.
Sehr schön.
Das jetzt andere ist,
und du hast es noch nicht durch.
Nein, richtig. Und ich habe es noch nicht durch. Und das andere ist übrigens Batman. Arkham City, die Endszene.
Ja. klasse. Und welches Spiel, wo wir gerade auch so bei Spoiler, haben ja auch meistens mit so Überraschungsmomenten zu tun, sozusagen welche Wendung in einem Spiel, jetzt in einem älteren Spiel, wo Spoiler nicht mehr so relevant sind, was war da das, was dich am meisten umgehauen hat? Hast du da spontan ein Erlebnis? Oder etwas, was dich einfach emotional so total überrascht hat, fällt dir das ein?
Fang du an, wenn du redest, vielleicht fällt mir was ein.
Genau. Also das Spiel, was mich, ist jetzt kein Moment, wo man angefangen hat zu weinen oder sowas, aber das Spiel, was mich unglaublich aufgescheucht hat, ist Sanity's Requiem, Eternal Darkness für den GameCube, also für mich das beste Horror-Videospiel aller Zeiten, ungeschlagen, da kommt kein Resi gegen an, leider. Ein großartiges Spiel, Silicon Knights, Exklusivtitel für den GameCube, und da musstest du also du hattest sozusagen deine Hitpoints und hattest, glaube ich, auch so Magiepunkte oder sowas. Du hattest aber auch eben einen sogenannten Sanity Meter, also einen, du wurdest immer verrückter, einen Verrücktheitsbalken, und der nahm halt zu, je mehr Zombies du sahst. Weil das Spiel sehr realistisch übrigens davon ausgegangen ist, wenn du einen Zombie siehst, und man weiß ja, Zombies gibt's ja nicht, dann zweifelt man an sich selber. Und je mehr Zombies man sieht, desto mehr dreht man durch und wird verrückt. Und wenn man verrückt wird, halluziniert man. Und dadurch wurde das angezeigt. Also das war großartig gemacht. Da drehte sich auf einmal ein Raum einfach so komplett auf den Kopf und man lief auf der Decke und nicht auf dem Boden. Und solche Sachen. Oder man war auf einmal doppelt so groß, wie man sein sollte und passte nicht mehr durch die Türen. Und dann irgendwann gab's so einen Weißblitz und dann war wieder alles normal. Aber das waren so die Anzeichen davon, dass man eben seinen Verstand verlor, oder es begann auch ganz subtil, es begann so mit Klopfgeräuschen, die man hörte, die aber nichts bedeuteten, die einen nur verunsicherten. Und das Allergeilste war, wenn man eben dann dieser Balken sehr weit fortgeschritten war, dann kam zum Beispiel an einer Stelle die original Nintendo GameCube Systemanzeige: Achtung, der Controller ist nicht mit der Konsole verbunden. Und zwar in einem Moment, wo du auf einmal mit 5 oder 10 Zombies konfrontiert warst. Und auf einmal, ach scheiße, der Controller ist nicht an. Und das war in der Zeit, wo Controller noch nicht kabellos waren. Und ich hechtete nach vorne, um eben zu gucken, scheiße, das Kabel ist nicht drin. Und erst dann merkte ich, das ist das Spiel. Das Spiel verarscht mich. Das ist dieser Moment, wo ich eben verrückt werde. Aber sie haben tatsächlich diese echte Systemmeldung genommen. Genau so sah es aus, wenn man eben den Controller während des Spielens aus Versehen rausgezogen hat. Und das war großartig. Das war so ein, und nachher habe ich gedacht, Dennis Dyack, du Schlingel, ja. Das war einfach ein toller, emotionaler Moment.
Ja, da fällt mir ein, also ich glaube, ich müsste mir mal ein N64 dann bei eBay ersteigern, denn die Generation habe ich komplett verpasst, deswegen sagte mir das Spiel überhaupt nichts.
GameCube,
okay, alles klar, auch den habe ich verpasst. Ja, wunderbar. Aber krass, okay, dann muss ich wohl was nachholen, tatsächlich. Ja. Krass. Also ich überlege gerade, was war denn so mein krassester so Wow-Moment, wo sich was umkehrt. Und so einen richtig mega krassen Wow-Moment. Fällt mir ehrlich gesagt nichts ein. Jetzt habe ich aber eine Hausaufgabe. Ich muss da mal wohl in mich gehen, ja. Tatsächlich. Ich überlege gerade, wo gab es denn sowas, wo...
Ja, also Story? Ganz klassisch zum Beispiel hier bei Half-Life 1, ne? Wenn man irgendwie, erstmal wird man ja sozusagen geführt und diese sind das schon die Combine? Das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe Half-Life 1 schon so lange nicht mehr gespielt, aber eben diese großen Soldaten, die da rumlaufen, ja, diese roboterähnlichen Soldaten, die sind ja erstmal auf deiner Seite, ne, und sollen dich da aus Black Mesa so rausführen, und dann gibt es irgendwie so einen Moment, wo sich alles dreht und die auf einmal deine Feinde werden, und das ist auch so ein ganz krasser Moment, sehr gut inszeniert, ich kann es nicht mehr beschreiben, weil es einfach zu lange her ist, ich meine, das ist 90er gewesen, aber eben, das sind so tolle Story-Twists, ne.
Ja, ich glaube auch der Moment, wo ich gerafft habe in Zelda auf dem ersten Gameboy irgendwie, dass man selber ja, Achtung, Spoiler-Alarm, dass man selber ja nur Teil des Traums vom Windfisch ist.
Ja.
Ja. Was ja, in, ja. In dem Zelda-Remake auf der Switch ja wieder erzählt wurde. Ne? Aber da war ich dann nochmal genauso dieses Ding, als man dann wirklich rafft, dass man selber ja auf dieser Insel nur ein Traum ist. Mhm. Das, ja. Ich glaube, ungefähr so ähnlich muss sich Bobby Ewing in Dallas gefühlt haben, in Staffel 6 oder so, als klar war, dass Pamela alles nur geträumt hat. Oder war es Staffel 7? Ich weiß es nicht. Aber damals gab es bei Dallas dieses Ding, wo dann auf einmal eine komplette Staffel einfach nur geträumt war.
Ja.
Und die haben mit allem angefangen quasi. So. Ja. Und ich war überrascht, als ich zum ersten Mal Bowser besiegt habe in Level 1.4 von Super Mario Brothers, wo dann am Ende steht, thank you, but the princess in another castle. Ich glaube, da war ich auch sehr überrascht, weil ich dachte, ich hätte das Spiel geschafft.
Ja, stimmt, ne? Absolut.
Auch so ein Aha-Moment.
Nein. Auch mit simplen Mitteln, ne?
Stimmt. Richtig, genau. Ja. Genau. Bei Bubble Bobble gab es, glaube ich, nichts Überraschendes. Naja, okay.
Tetris.
Gut. Tetris, ja, genau, richtig.
Ja.
Ah. Ja, sehr
also,
schön.
Ich glaube, also das schafft doch kaum ein Spiele-Podcast, ja, die Brücke zu schlagen zwischen The Legend of Zelda und J.R. Ewing in Dallas. Also danke dafür, Tobi, das war großartig.
Ja, sehr, sehr gerne, wir nehmen, Andreas.
Wir nehmen
sehr, sehr
alle
gerne.
Was mit. Ja.
Genau, richtig. Geil, und ich sehe so einen Hubschrauber über mein Heimatdorf fliegen irgendwie. Ich sehe das alte Dallas-Intro gerade vor mir. Ich glaube, ich weiß, was ich jetzt gleich noch tue. Ich werde mir noch eine Staffel Dallas reinziehen.
Gut.
So, Freunde. Wir verabschieden uns, wünschen euch noch einen schönen Abend und ja, wir hören uns sehr bald wieder oder ihr hört uns sehr bald wieder, denn wir müssen über die PlayStation 5 reden.
Das tun wir. Ich bedanke mich auch ganz herzlich. Ich habe vermutlich alle schon abgeschaltet, weil ich habe gerade eben schon angefangen zu singen. Aber wer noch da sein sollte, hat keinen Geschmack oder keine Ohren. Ich bedanke mich trotzdem und bis bald.
Macht's gut, bis bald. Tschüss.
Tschüss.